ARD.
Als Feuerwehrmann kann man ja immer damit rechnen, dass man Freunde oder Bekannte trifft beim Einsatz überhaupt, sei es ein Verkehrsunfall, sei es ein Feuer oder weil man im Rettungswagen unterwegs war. Da ruft mein Kollege aus der Rettungsleitstelle bei mir an und er wusste zuerst nicht, was er sagen sollte. Ich wusste, was er sagen wollte, weil dieser Verkehrsunfall, das war mein eigener Bruder, der dann halt tödlich verunglückt ist.
Hier ist Mein Einsatz, der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen und der Walsroder Zeitung. Hört ihr alle zwei Wochen in der ARD-Audiothek. In unserem Podcast geht's um spannende Feuerwehreinsätze. Um Einsätze, die für die Feuerwehrleute herausragend waren, die Spuren hinterlassen haben.
Ein Podcast für alle, die selbst löschen oder die einfach wahre Actiongeschichten lieben.
Ich bin Torben Hildebrand, Reporter beim NDR.
Und ich bin Merit Heuer, Redakteurin der Walsroder Zeitung und selbst Feuerwehrfrau.
Heute geht's gleich um mehrere schwere Verkehrsunfälle. Unter anderem um einen verunglückten Kleidtransporter mit Unmengen Chlorreiniger an Bord. Und wir behandeln, wie Feuerwehrleute über sich hinauswachsen, auch wenn sie selbst von einem Unglück betroffen sind.
Ja, und da ist er, Torben Wilshusen von der Feuerwehr aus Zeven. Torben, moin.
Hallo.
Ist ja auch ungewöhnlich für mich. Jetzt weiß ich nicht, wie ich euch ansprechen soll, Torben und Torben.
So, das ist Premiere, hatten wir so noch nicht, ne? Nee,
ich mache das mit Blickkontakt.
Torben 1, Torben 2.
Ja, genau. Feuerwehr-Torben.
Oder so.
Warum hast du dich bei uns gemeldet?
Ja, das war eigentlich von unserem Vorsitzenden vom Kreisfeuerwehrverband. Der hatte vom NDR eine E-Mail weitergeleitet an alle Stadt- und Gemeindebrandmeister. Und da habe ich mir das durchgelesen, habe das an meine Ortsbrandmeister in meiner Gemeinde weitergeleitet. Da habe ich gesagt, Mensch, ich habe da auch zwei, drei interessante Sachen und habe mich einfach mal beworben.
Das heißt, ihr habt den Aufruf zum Podcast erhalten, sozusagen.
Genau, richtig. Schön.
Warum ist dieser Einsatz für dich, so, über den wir gleich sprechen wollen, warum ist der so besonders?
Weil das in meiner Feuerwehrkarriere eigentlich ein spektakulärer Einsatz war, was man eigentlich nicht alle Tage so sieht. Mit dem Ausmaß an ja, Verletzten von dem Schadensereignis.
Mhm. Nimm uns mal mit, wo sind wir?
Ja, wir sind auf der A1 zwischen Bremen und Hamburg. Und zwar gab es 2009 am 1.5. in der Nacht einen schweren Verkehrsunfall. Zu dem Zeitpunkt wurde die A1 auf 6 Spuren ausgebaut. Und im Baustellenbereich kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Dort ist ja ein Kleintransporter über die provisorische Mittelleitplanke geflogen und hat mehrere Fahrzeuge getroffen. Wobei eben halt auch einige eingeklemmt worden sind und auch viele Schwerverletzte waren. Es waren insgesamt 8 Schwerverletzte, wo wir als zuständige Ortsfeuerwehr mit unserem Rettungsgerät und Rüstwagen dazu alarmiert worden sind. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war ich Fahrzeugführer auf dem Fahrzeug und wir hatten halt eine längere Anfahrt. Man hatte auch schon den ganzen Funkverkehr mitbekommen. Der Melder hörte eigentlich gar nicht mehr auf zu piepen.
Klingt, als würden da ziemlich viele Dinge gleichzeitig passieren oder seien ziemlich viele Dinge gleichzeitig passiert. Nimm uns doch mal mit vom Beginn der Alarmierung. Wann war das?
Ja, das war so circa 1.30 Uhr. Zu dem Zeitpunkt liegt man ja eigentlich noch im Tiefschlaf. Der Melder liegt wie gewöhnlich immer auf dem Nachttisch, fängt an zu piepen. Man zieht sich an. Der Melder hört immer noch nicht auf zu piepen, indem man auch schon im Auto sitzt und auf dem Weg zum Gerätehaus ist.
Da muss ich mal kurz fragen, als Nicht-Feuerwehrmann, warum piept er immer weiter? Also, weil eigentlich ist doch alarmiert, ist alarmiert, oder?
Ja, genau. Aber bei der analogen Alarmierung war es zu dem Zeitpunkt so, der Melder ist quasi freigeschaltet und der nimmt alle Alarmierungen, die weiterhin laufen, mit auf.
Okay.
Und weil der Melder eben halt noch nicht abgeschaltet hatte, haben wir die ganzen Alarmierungen der Nachbarfeuerwehren mitbekommen, der Rettungswagen. Und das war eben halt der Vorteil der analogen Alarmierung. Man konnte früher mithören. Wenn man seinen Melder hatte, konnte man den auf Mithören schalten, hat immer alles mitgekriegt, was im Landkreis so los war.
Und rutscht dir da das Herz schon in die Hose, weil du sagst, Alter, da kracht's richtig und da muss ich jetzt gleich hin?
Ja, also man hat ja schon Erfahrung. Also ich bin jetzt über 30 Jahre in der Feuerwehr und mittlerweile ist das Alltag, wenn der Melder piept. Sicherlich, man ist aufgeregt, man hört das alles, man kriegt mit, was da los ist. Die Fahrzeuge werden besetzt und man kriegt unterwegs natürlich den Funkverkehr mit. Was ist da los? Zu dem Zeitpunkt war es halt auch noch so, wir wussten noch gar nicht genau, wo müssen wir jetzt rauffahren auf die Autobahn. Da gab es halt gewisse Notauffahrten. Und dann, bis man da dann hingekommen ist, zu der Einsatzstelle, man musste halt eine Notauffahrt rauffahren, aber man kam nicht direkt an die Einsatzstelle. Man musste halt zu Fuß laufen, weil eben halt schon diverse Rettungsmittel da waren und das ein riesen Trümmerfeld war.
Und ihr konntet auch nicht ran wegen der Baustelle oder oder war der Stau schon?
Nee,
oder?
Also wegen der Baustelle, weil man konnte halt über die Notauffahrt nicht direkt an die Einsatzstelle ranfahren, weil halt auch die eine Fahrspur war schon fertig, die andere, da war noch Sand alles, also man kam mit unseren schweren Fahrzeugen da nicht rauf.
Und dann kommst du da hin, du sagst Trümmerfeld und hast erstmal gesagt, oh Gott, wo soll ich denn hier anfangen? Oder?
Ja, genau. Und da kam schon der Fahrzeugführer von unserem Rüstwagen, kam mir entgegen, der sagte nur noch, Torben, zieh deine Weste aus, die Leute oder deine Kollegen, die brauchen dich da. Weil ich bin Rettungsassistent oder jetzt mittlerweile Notfallsanitäter. Zu dem Zeitpunkt 2009 war ich noch aktiv im Rettungsdienst, also habe regelmäßig quasi, oder war es mein Hauptjob, Rettungswagen gefahren. Und da es eben halt viele Verletzte gab und noch nicht genug Rettungswagen da waren, brauchten die natürlich jede medizinische oder medizinisches Personal, was ausgebildet ist und die Verletzten versorgen mussten.
Krass. Also hast du dann deine Feuerwerke ausgezogen und dir irgendwie ein Sunny?
Nee, also Outfit? Ich hatte wir hatten ja zu dem Zeitpunkt, also wir hatten Fahrzeugführerwesten, damit ja eben halt gekennzeichnet ist, wer ist Führungskraft. Da habe ich halt den Posten des Fahrzeugführers abgegeben und habe mich halt an die Einsatzstelle begeben, wo halt schon die Verletzten alle lagen. Da war schon eine Notärztin vor Ort und die sagte dann oder hatte mir halt eine Patientin übergeben, um die ich mich halt gekümmert habe.
Muss ich mir das tatsächlich so vorstellen, dass da die Verletzten so aufgereiht liegen? Oder?
Genau, die wurden gesichtet. Im Rettungsdienst macht man das ja halt so, beim Massenanfall von Verletzten werden die Patienten nicht einfach in die Rettungswagen eingeladen und man wird weggefahren, sondern die werden erstmal gesichtet und werden halt nach Priorität werden die behandelt. Dann kam eben halt auch ein leitender Notarzt, der sich dann halt um die Priorität der Verletzten kümmert. Aber es waren so viele Verletzte und einfach zu wenig Notärzte. Es waren auch zu dem Zeitpunkt war auch noch eine Person in einem LKW eingeklemmt. Die wurde aber eben halt schon von der ersten eintreffenden Feuerwehr aus Sittensen aus ihrer misslichen Lage befreit.
Ich glaube, wir müssen jetzt mal aufdröseln, wer da wen getroffen hat und genau, wo was eingeklemmt war.
Es lag mir gerade auf der Zunge. Also, was ist da genau passiert vom Unfallhergang? Das ist mir jetzt noch nicht ganz klar.
Ja, also zu dem Zeitpunkt, was ich jetzt zu Anfang schon erwähnt habe, wurde die Autobahn ausgebaut auf 6 Spuren. Und in dem Bereich gab es eine Verengung der Baustelle. Da hat ein Kleintransporter wohl ein LKW, der rechts neben ihm gefahren ist, leicht touchiert. Dadurch ist der Kleintransporter über die provisorische Mittelleitplanke geflogen, hat ein VW Passat getroffen, in dem 2 Personen noch drin waren und ist dann gegen ein LKW, ein Autotransporter geschleudert und dann wieder zurück, hat er sich gedreht und stand wieder auf allen 4. So, das Spektakuläre war in diesem Fahrzeug, das Fahrzeug hatte Chlorreiniger geladen, also das war eigentlich ein normaler Familienvan und der hatte Unmengen an Chlorreiniger, die natürlich auch alle aufgeplatzt sind.
Das sind so Flaschen oder?
Ja, so Litergebinde, die halt in Kartons waren und die dann halt alle aufgeplatzt sind. Ja, und meine Aufgabe war es eben halt, ein kleines Mädchen von diesen Schwerstverletzten zu versorgen. Also man muss da wirklich zu sagen, das Mädchen hatte offene Verletzungen, die auch geblutet hatten, offene Frakturen. Und das Mädchen war von oben bis unten voll Chlor. Und was halt auch in diesen Wunden schon drin war. Aber das Mädchen war halt nicht ansprechbar. Die war nicht erweckbar. Und man muss sich vorstellen, Chlor, was ätzend ist in offene Wunden, das tut eigentlich schon weh. Mhm. Und da kann man sich halt vorstellen, wie schwer dieses Mädchen verletzt war. Und meine Aufgabe war es eben halt, dieses Mädchen bis zum Abtransport, wo dann eben halt die anderen Rettungswagen eingetroffen waren, zu versorgen.
Und was machst du da, wenn du da ein so schwer verletztes Mädchen siehst? Wo fängst du da an? Und sie ist nicht ansprechbar. Das ist ja, ich meine, für dich auch wahrscheinlich ein Schock, oder? Hast du sowas vorher schon mal gesehen?
Zu dem Zeitpunkt bin ich ja aktiv im Rettungsdienst gefahren. Da legt man einfach seinen Schalter um und man funktioniert. Man funktioniert einfach. Es geht einfach nur um diesen Patienten. Man blendet einfach alles aus und kümmert sich rein wirklich um diesen Patienten. Man tut alles Menschenmögliche, dass dieser Patient lebend ins Krankenhaus kommt.
Was kann man in dem Fall tun, wenn du sagst, da ist Chlor an den offenen Wunden, es blutet überall?
Ja, man kann nicht viel machen, außer versuchen, das Zeug rauszuspülen. Aber wir haben halt natürlich auch nicht Unmengen Wasser dabei oder, ich sag mal, Reiniger, der das sauber machen kann. Also man spült halt das Grobe ab und deckt die Verletzung ab. Ja, und dann wurde das Mädchen von einer Notärztin dann intubiert und beatmet. Und wurde dann mit einem anderen Rettungswagen, der dann halt durch ehrenamtliche Kräfte, also SEG-Rettung, wurde dann halt auch dazu alarmiert. Also
SEG ist Schnelleinsatzgruppe
Rettung, ja, die dann eben halt durch aktive Rettungsdienstler in ihrer Freizeit besetzt werden. Mhm. Und dann ist das Kind in ein Krankenhaus nach Bremen gekommen.
Und diese Zeit, als du bei dem Kind warst, war das jetzt eine halbe Stunde, waren das 3 Minuten,
weißt du das noch? Nee, das war schon, ich sag mal, das halbe, dreiviertel Stunde kann schon gewesen sein. Weil bis alles geklärt ist, in welches Krankenhaus geht das, bis das Kind, ich sag mal, für den Abtransport stabilisiert wurde. Das dauert natürlich dann halt auch seine Zeit. Weil die Rettungswagen selber kamen ja auch nicht an die Einsatzstelle. Und die Patienten mussten dann über weitere Entfernung zu den Rettungswagen gebracht werden.
Es klingt, als sei um dich rum in dem Moment einfach völliges Chaos gewesen. Da sind mehrere Fahrspuren betroffen. Das Fahrzeug ist noch über 2 rübergeflogen, hat die noch touchiert. Also Wahnsinn.
Ja, wenn man sich nochmal so die Bilder vor Augen führt und auch mal in alten, ich sag mal, Zeitungsartikeln und Fotoaufnahmen recherchiert. Also es war ein Trümmerfeld. Also Chaos will ich jetzt nicht sagen, weil es war alles gut organisiert von dem Einsatzleiter Feuerwehr. Das muss man sagen. Also der hat wirklich top Arbeit gemacht, aber es war halt ein riesen Trümmerfeld und man muss halt auch die ganzen Feuerwehren auch alle organisieren oder auch Notärzte, sämtliche Notärzte aus der Umgebung hat man dann halt alarmiert.
Du sagtest gerade top organisiert. Kann man sowas eigentlich üben als Feuerwehrmann oder als Feuerwehrfrau? Weil ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, weil jeder Einsatz ist ja anders und wenn du so einen hast, wo so viel gleichzeitig passiert, wie willst du das realitätsnah üben?
Also wir, ich sag mal, in den Wintermonaten üben wir Führungskräfte. Wir machen Planübung, keine Planspiele. Da wird sowas halt in der Theorie aufgebaut. Aber praktisch kann man sowas natürlich nicht üben. Man kann es simulieren, dass man viele PKWs hat, die kaputt sind. Aber so ein Szenario kann ich einfach gar nicht üben. Weil ich habe die Fläche gar nicht.
Es ist ja keine Autobahn zu Hause auf dem Übungsgelände.
Genau, es sei denn, man hat eine Riesenübung, die, ich sag mal, im Rahmen der sogenannten Kreisfeuerwehrbereitschaften, wo sehr viele Feuerwehren in einer Bereitschaft zusammengeführt sind, dass man das da übt. Aber so in der Regel kann man das gar nicht üben.
Ich kenne das auch so, dass man Massenanfall von Verletzten manchmal simuliert, ne? Aber dann auch nicht mit 8 Personen, die dann schwer verletzt sind und wohl zu wenig Rettungswagen sind. Also sowas würde man sich dann als Übungsleiter, glaube ich, auch nicht ausdenken.
Nee, also meistens, wenn man sowas übt, bekommt jeder Patient, bekommt natürlich seinen Rettungswagen. Aber in dieser Situation, muss man wirklich sagen, hat der Einsatzleiter vor Ort super gearbeitet. Er hatte seine Einsatzstelle strukturiert. Gerade wenn man sowas nicht alltäglich hat.
Wie seid ihr weiter vorgegangen? Wie habt ihr das Ganze aufgedröselt?
Ja, die Leute sind dann mit den Rettungswagen, die dann nach und nach eingetroffen sind, wurden die dann auf die Rettungswagen verteilt. Dann hat der leitende Notarzt Prioritäten gesetzt und hat gesagt, so der Patient mit der Nummer sowieso geht jetzt in das Krankenhaus, ich sage jetzt mal Bremen-Mitte, oder die werden nach Hamburg gefahren. Also das muss natürlich auch alles dokumentiert werden, weil man kann nicht sich einfach einen Patienten nehmen und einfach losfahren. Mhm. Weil am Ende fragt die Polizei, wo ist denn der Patient sowieso abgeblieben? Ja, wissen wir nicht. So, und deswegen muss das halt alles, kann ich nicht so wie früher immer einladen und losfahren, sondern es muss
war
halt
das so früher?
Früher einladen und weg.
Gibt's nicht.
Interessant.
Ja.
Und im Zweifel weiß noch nicht mal ein Angehöriger, in welches Krankenhaus der dann gekommen ist. Ne?
Also. Das kommt auch noch dazu, ja.
Gibt's nicht. Und wie lange dauert es, bis ihr so eine Einsatzstelle abgearbeitet habt? Abgearbeitet klingt immer ein bisschen komisch, ne?
Also wenn ich das noch so aus Erinnerung weiß, es war hell, wo ich wieder zu Hause war. Also ich denke mal, das war so um 7 war ich wieder zu Hause, weil wir halt auch noch im Feuerwehrhaus in Sitten sind, mit dem Notfallseelsorger gesprochen haben. Jeder konnte so mal sein Erlebtes oder sein Empfundenes nochmal wiedergeben. Und konnte halt einfach über diesen Einsatz sprechen.
Weißt du, wie es dann weiterging? Also du hast dich um das Mädchen gekümmert, deine Kameraden um die Familie. Das Mädchen war nicht alleine unterwegs, ne?
Genau, da waren ja noch die Mutter und der Vater. Und ich meine, 4 oder 5 Geschwister waren da noch mit bei. Mhm. Und die wurden natürlich auch in die umliegenden Krankenhäuser gefahren. Und die anderen Kameraden, auch aus anderen Ortsfeuerwehren, die eben halt dabei waren, haben sich halt um den noch eingeklemmten LKW-Fahrer gekümmert. Und es gab eben halt auch an der Einsatzstelle zu dem Zeitpunkt eine Tote, die eben halt auch noch in dem Fahrzeug drin saß, die eben halt auch geborgen werden musste. Also von, nicht nur meinen Kameraden, sondern auch von den Kameraden der umliegenden Ortsfeuerwehren.
Aus dem Unfallfahrzeug oder aus dem Touchierten?
Aus dem Touchierten, weil der Bus hat eben halt einen VW Passat getroffen. Der Fahrer konnte eben halt leicht verletzt aussteigen, aber eben halt die Beifahrerin war noch eingeklemmt. Und eben halt der LKW-Fahrer, das war ein Autotransporter, der war eben halt auch noch im Fahrzeug eingeklemmt, der auch schwer eingeklemmt war.
Hast du den weiteren Weg des Unfallopfers oder der Unfallopfer verfolgt?
Also ich habe nur irgendwann, nachdem ich 2 Tage später zur Dienststelle gekommen bin, kam dann eben halt die Rückmeldung, ja, das eine Mädchen, das ist halt im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Also das war das Mädchen, was ich eben halt betreut habe, bis zur Übergabe an die Kollegen vom Rettungswagen. Also das Mädchen war, wie gesagt, wirklich so schwer verletzt. Also man sagt ja, wenn sie Glück hat, wird sie das überleben. Aber ja, die Verletzungen waren wirklich einfach zu gravierend, dass man sagt, dass sie das schaffen würde. Also es war jetzt nicht absehbar, dass gesagt wird, die schafft das nicht, weil man hat ja wirklich sein Menschmögliches getan, um dieses junge Mädchen zu behandeln und alles zu machen.
Ja, Torben, dieser Einsatz auf der Autobahn war ja durchaus einer der heftigsten, würde ich mal sagen, die du erlebt hast. Aber es gab dann noch einen Einsatz. Du hast in deiner Mail geschrieben, du hast ganz persönlich noch einen Einsatz erlebt, der dir sehr nahe gegangen ist. Oder es waren sehr aufreibende Tage, habe ich aus der Mail rausgelesen. Vielleicht fangen wir mal ganz vorsichtig an. Was hast du gemacht, als die nächste Alarmierung kam oder die Alarmierung, wo du noch drüber reden möchtest?
Ja, das ist eine Situation aus meinem persönlichen Umfeld. Als, ich sag mal, Feuerwehrmann kann man ja immer damit rechnen, dass man Freunde oder Bekannte trifft beim Verkehr oder beim Einsatz überhaupt, sei es ein Verkehrsunfall, sei es ein Feuer oder wenn man im Rettungswagen unterwegs war. Ja, zu dem Zeitpunkt war ich Fahrzeugobmann von unserem Rüstwagen, das heißt, ich war für die Ausbildung der neuen Kameraden auf diesem Fahrzeug zuständig. Und wir waren gerade fertig oder fast fertig mit der Ausbildung. Ich musste eigentlich nur noch die Seilwinde erklären. Und dann wären wir auch fast fertig gewesen. Und dann ging der Melder. Und auf der digitalen Alarmierung stand dann drauf, Verkehrsunfall, eingeklemmte Person in dem und dem Ort. Und wir sind sofort losgefahren.
Das heißt, ihr wart schon am Feuerwehrhaus?
Wir waren schon am Feuerwehrhaus. Wir haben auch Schulungen gemacht an dem Fahrzeug. Und zu dem Zeitpunkt war bei uns noch die Alarmierungstexte komplett freigeschaltet. Ich habe aber meinen Melder oder meinen Pager nicht komplett durchgescrollt, weil zu dem Zeitpunkt konnte man bei uns auch noch die Kennzeichen der Fahrzeuge sehen, damit man eben halt weiß, für Rettungskartenabfrage etc. werden in der Rettungsleitstelle die Kennzeichen abgefragt. So, und dann fahren wir halt los. Man kriegt die ganze Meldung über Funk alles mit, was denn da los ist. Alleine die Durchsage von dem Disponenten in der Leitstelle, der sagte nur, ja, Verkehrsunfall, eingeklemmte Person, PKW gegen Haus gefahren, Fahrzeug brennt, Person eingeklemmt. Eigentlich nichts Spektakuläres, sagt man sich so. Da wir mit unserem Rüstwagen halt überörtlich fahren, mussten wir halt auch wieder in die Nachbargemeinde. Man kriegt den ganzen Funkverkehr mit. Es hieß dann, ja, die Person ist aus dem Fahrzeug gerettet worden, wird aber reanimiert, also keine Person mehr eingeklemmt. Und kurz vor der Einsatzstelle konnten wir die Einsatzfahrt abbrechen.
Also da dreht man dann und...
Genau, man dreht um, also man fährt dann nicht mehr unnötig die Einsatzstelle an, wenn man da nicht gebraucht wird. Ja, man fährt zurück ins Feuerwehrhaus, spricht noch mit den Kollegen. Man kriegt auch noch weiterhin den ganzen Funkverkehr mit von dieser Einsatzstelle. Ja, man fährt nach Hause, spricht dann auch noch mit der Frau darüber, was denn gewesen ist. Mensch, wir hatten noch einen Einsatz in dem und dem Ort, brauchten aber nicht mehr tätig werden. Ja, und dann nahm das Schicksal seinen Lauf, wie ich das mal so salopp sagen darf oder muss. Da ruft mein Kollege aus der Rettungsleitstelle bei mir an und er wusste zuerst nicht, was er sagen sollte. Ja, da war es dann halt so, ich wusste, was er sagen wollte, weil dieser Verkehrsunfall, das war mein eigener Bruder, der dann halt tödlich verunglückt ist. Boah. Und dann bricht natürlich eine Welt für einen erstmal zusammen. In dem Moment rufen dann auch die Eltern an und fragen, was los ist, weil die das eben halt auch schon mitbekommen haben.
Du hattest es vorher noch gar nicht gehört, dass das irgendwie auch, oder hattest du irgendeinen Verdacht, dass das dein Bruder sein könnte in dem Auto?
Weil ich habe einfach, sonst scrollt man immer den Melder durch, liest alles immer komplett und ich habe zum Glück, muss ich sagen, die Melder nicht durchgescrollt, weil sonst hätte ich immer das Kennzeichen gesehen und hätte gleich gewusst, das ist mein Bruder.
Und du hast gesagt, trotzdem hattest du beim Anruf schon das Gefühl, dass irgendwas Schlechtes kommt.
Ja,
Wahnsinn.
Weil der Kollege druckste natürlich halt auch rum und ich wusste halt einfach, was er von mir wollte. Und ich hatte nächsten Tag in der Rettungsleitstelle Dienst, hab den Dienst natürlich nicht gemacht, aber ich habe halt einfach gesagt, die nächsten 2 Tage habe ich Nachtschicht. Ich möchte arbeiten und habe dann mit einem Kollegen dann halt die Nachtschicht gemacht. Und was ich sehr gut fand, war, dass meine damalige Chefin, die kam von etwas weiter weg und die wollte einfach wissen, wie es mir geht und hat sich einfach 2 Stunden mit mir darüber unterhalten. Mhm. Und das rechne ich ihr heute immer noch hoch an, dass sie gekommen ist und einfach mit mir gesprochen hat. Mhm. Und wir hatten aber auch an diesem Wochenende, in den Tagen muss man wirklich sagen, wir hatten viele Unfälle, weil es war Schnee, es war glatt. Nach der 2. Nachtschicht bin ich dann nach Hause ins Bett gelegt. Man schläft dann natürlich so ein bisschen.
Aber darf ich nur mal, bevor du gleich weiter erzählst, ich muss noch mal einmal kurz einhaken. Für mich ist diese Situation so schwer nachvollziehbar. Du bist ja eigentlich immer einer, der hilft, ne?
Ja.
Und der rettet und der den kühlen Kopf bewahrt. In dem Moment warst du ja eigentlich das erste Mal selber jemand, der Hilfe brauchte, ne? Also die genau. Polizei kommt, vielleicht, also hast du dich hilflos gefühlt?
Nein, also man spielt oder man spult einfach seinen Plan ab. Noch zu Hause habe ich halt meine Kollegen angerufen, ich sage, ihr, pass auf, mein Bruder, der ist von der Arbeit gekommen, der ist da und da versichert. Man weiß ja, die Retter brauchen immer Krankenversichern, Karte etc. So, dann habe ich meinen Kollegen in der Rettungsleitstelle angerufen, ich habe gesagt, pass auf, wenn dort Notfallseelsorge kommt, ich möchte nicht, dass da irgendeiner kommt, sondern ich möchte, dass der Pastor aus unserem Dorf, dass der kommt, aus meinem Heimatort. So, das ist halt einfach so, man spielt einfach ja seinen Faden runter.
Selbst in der Situation noch.
Selbst in der Situation. Also ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber man hat einfach zu dem Zeitpunkt noch funktioniert, weil man weiß, diese Zahnräder, die ineinander greifen.
Und dann sitzt du in der Leitstelle, da muss ich mir vorstellen, du sitzt am großen Tresen sozusagen, ne, alles blinkt, Rechner, Telefone genau. Und da genau. Nimmst du die Notrufe entgegen.
Genau, oder? Also ich bin Disponent in der Einsatzleitstelle für Rettungsdienst und Feuerwehr. Und quasi die 112, wenn jemand ein Hilfeersuchen hat oder einen Krankentransport benötigt, da ist halt mein Job, die richtige Hilfe dorthin zu schicken. Mhm. Und das mache ich jetzt mittlerweile seit 8 Jahren. Bin ja seit über 30 Jahren Feuerwehrmann und war eben halt 12 Jahre lang im Rettungsdienst tätig.
Jetzt hast du da eine Doppelschicht sozusagen noch hinterhergeschoben und hast gesagt, an dem Wochenende oder in den Tagen hattet ihr noch mehrere Verkehrsunfälle. Warst du da tatsächlich mit?
Ja, also bei dem einen war ich auch selber mit, weil man guckt halt auf den Melder, oh, den Ort kenne ich, da sind viele Bekannte, also auch dort in der Feuerwehr und dann sind wir, der Rüstwagen war halt schon raus und dann bin ich halt mit dem Bus hinterhergekommen, unser MTW unterstützt halt das Personal auf dem Rüstwagen.
Der Mannschaftstransportwagen.
Genau, ja, dann sieht man das verunfallte Fahrzeug, das Fahrzeug habe ich jetzt so nicht erkannt, also wem das gehört oder sowas. Ich habe halt nur die Person in dem Fahrzeug gesehen und der hatte mich gleich erkannt und schrie mich halt einfach nur an und sagte nur einfach, Torben, bleib bei mir.
Den kanntest du auch?
Den kannte ich auch.
Oh Gott.
So, kein Rettungswagen vor Ort, noch kein Notarzt vor Ort und dann funktioniert man wieder. Wir haben auf dem Rüstwagen haben wir halt einen Notfallrucksack oder einen Notfallkoffer und dann habe ich mich um die verletzte, eingeklemmte Person gekümmert. Auch bis er aus dem Fahrzeug rausgeschnitten war und halt im Rettungswagen drin war. Und er sagte halt auch immer, Torben, bleib bei mir. Ich sag, ich kann nicht, ich muss wieder nach Hause. Und nachdem das alles gewesen ist, bin ich halt nur noch hinters Fahrzeug und bin einfach zusammengeklappt und ich habe einfach geweint.
Also, ich habe mich immer gefragt, wann bei dir der Punkt kommt, wo der Körper oder der Geist auch nicht mehr mitmacht. Ne?
Aber da kam eben halt auch gleich ein Feuerwehrkamerad, der dann mir zur Seite stand und wir haben halt kurz drüber geredet und ja, dann war es auch wieder gut.
Irre, dass du bis dahin durchgehalten hast. Und der Mann hat dann auch überlebt.
Der hat überlebt und der hat sich auch, nach einem halben Jahr habe ich ihn wieder getroffen und der wusste halt auch, was mir vorher passiert ist und er hat sich halt bei mir bedankt.
Und dafür macht man das, ne?
Genau. Ich muss dazu sagen, Dankeschön ist einfach sehr selten. Man wird bepöbelt, beschimpft, aber ein Dankeschön für die ganzen ehrenamtlichen Feuerwehrmänner und Frauen, Das ist einfach viel zu selten.
Also manchmal hat man dann mal irgendwie so einen Social-Media-Post, wo dann, keine Ahnung, Familie XY nochmal eine Schachtel Schokolade geschickt hat oder einen Blumenstrauß. Ja, aber das ist wirklich selten. Ne?
Genau, aber selber so dieses Persönliche, einem die Hand geben und so, oder wie es dem Patienten danach geht, das ist einfach viel zu selten. Mhm. Also wir geben die Patienten ja auch im Rettungsdienst ab und man hört eigentlich viel zu selten darüber was.
Manchmal kann ich mir vorstellen, ne, ich gucke auch mal Merit an, so habt ihr Feuerwehrleute, fühlt euch wahrscheinlich auch so ein bisschen falsch verstanden. Ne? Ich meine, ihr reißt euch den Allerwertesten auf und das geneigte Publikum weiß eigentlich immer gar nicht, was dahinter steckt. Ne?
Ja.
Genau, viele denken einfach, wie, ihr macht das ehrenamtlich? Ja, also wir kriegen da kein Geld für. Wir sind alles freiwillige Feuerwehrleute. Also wir haben selbst bei uns in der Feuerwehr, wir sind eine Schwerpunktfeuerwehr, wir fahren an die 200 Einsätze im Jahr und alles ehrenamtlich. Wir sind 365 Tage, 24/7 für den Bürger da.
Deshalb ist es auch so wichtig, dass man mit Kameraden unterwegs ist, weil am Ende des Tages klopft man sich dann gegenseitig auf die Schulter und sagt, hey Mensch, hast du richtig gut gemacht, genau. Der Handgriff saß total, wenn es halt sonst keiner macht, machen wir es selber.
Super Feuer ausgemacht, muss man wirklich sagen. Ja. Haben wir gut gemacht und man wird halt einfach zu selten auch von der Bevölkerung wertgeschätzt.
Auch deswegen seid ihr hier bei uns im Podcast, um genau ein bisschen mehr eine Bühne zu bekommen für das, was ihr eigentlich jeden Tag und jede Nacht für uns macht. Ne?
Ja, wenn das bei den Leuten ankommt, dann haben wir viel erreicht. Danke, dass du so offen erzählt hast.
Ganz genau. Immer wieder gerne. Und wenn du Kameraden hast, Kameradinnen, schick sie her. Wir haben noch Platz.
Sehr schön. Ja.
Oder schickt uns eine E-Mail. Wenn ihr auch im Studio mit uns über eure Einsätze sprechen wollt, dann einfach schreiben an meineinsatz@ndr.de.
So, Feuer aus, sagen wir an dieser Stelle immer, wenn wir noch ein paar Minuten haben zum Plaudern. Meistens machen das ja Merit und ich als Zweierteam hier im Podcast. Aber wir haben uns jetzt gerade mal spontan überlegt, Torben Wilshusen bleibt noch mal ein paar Minuten da, denn Torben hat einen besonderen Job.
Genau, er ist nämlich Leitstellendisponent. Das heißt, falls ihr schon mal bei der Feuerwehr angerufen habt, könnte es sein, dass ihr Torben schon mal am Telefon hattet.
Leitstellendisponent, was ist das genau? Erzähl mal.
Ja, ein Leitstellendisponent ist derjenige, der am Ende am Telefon sitzt, der die 112 entgegennimmt und dem Bürger oder der Bürgerin in Not Hilfestellung gibt beziehungsweise das richtige Rettungsmittel schickt. Sei es ein Krankentransportwagen oder ein Rettungswagen oder ein Notarztwagen. Wir leiten Erste-Hilfemaßnahmen an. Wenn jetzt jemand, ich sag jetzt mal, einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat, leiten wir denjenigen am Telefon an, eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchzuführen. Wir müssen uns das bildlich vorstellen, was uns derjenige am Ende des Telefons schildert. Sei es, wenn ein Feuer ist, muss ich dementsprechend handeln, das richtige Mittel hinschicken, alles richtig einschätzen, die entsprechenden Feuerwehren dort hinschicken nach Alarm- und Ausrückeordnung, was im Leitstellenrechner hinterlegt ist. Wir sind Ansprechpartner, wenn jemand Probleme hat. Bei uns vermitteln wir die Leute zum Beispiel zur Telefonseelsorge, Mädchen für alles.
Ja, um jemanden loszuschicken, musst du ja erstmal wissen, wo die Leute sind, ne?
Genau, da fragen wir eben halt nicht mehr so wie früher die 5W-Fragen, sondern bei uns ist es halt immer so, wir haben eine strukturierte Notrufabfrage. Als erstes, wie wir uns immer melden, Notruf, Rettungsdienst und Feuerwehr, wo genau ist der Notfallort? Hat den Hintergrund, wenn wir schon mal wissen, wo ist der Notfallort, dann nehmen wir schon mal den Ort und die Straße und die Hausnummer auf. Sollte das Gespräch abreißen, dann können wir zumindest dort schon mal effektiv Hilfe hinschicken. Oder wichtig ist eben halt auch die Telefonnummer. Wir verifizieren auch die Telefonnummer. Wer ist dort am Ende? Ist das Ihre Telefonnummer? Oder wir können die Leute auch orten. Das heißt, wenn ein oder jemand mit einem deutschen Handy anruft, können wir den auch genau orten. Das heißt, wenn er nicht genau weiß, wo sich der Notfall befindet, dann können wir denjenigen orten. Das ist wie bei den neuen Fahrzeugen auch der sogenannte E-Call, können wir den Standort des Handynutzers sehen. Also in dieser Funkzelle, wo er eingeloggt ist, wir können auf Meter genau können wir die Person orten.
Und wann weiß ich oder wann lande ich bei dir? Also ich meinetwegen, ich bin jetzt in Bayern beim Wandern in den Bergen, ich rufe den Notruf, da werde ich ja nicht bei dir in Zeven landen.
Genau, richtig. Also die jeweilige Funkzelle, in der man sich befindet, wählt die zuständige Leitstelle in diesem Landkreis, wo man sich befindet. Es kann aber auch mal sein, du wählst die 110, möchtest wirklich definitiv was von der Polizei, aber der Funkmast lockt dich zur Polizei an. ein oder zur Feuerwehr. Und die können unterschiedlich sich die Leute untereinander verbinden. Also wenn du jetzt was von der Polizei möchtest, landest aber bei mir bei der 112, dann mache ich eine Gesprächsvermittlung zur Polizei, schilder, was so los ist. Dann sage ich, Herr Hildebrand hat zum Beispiel, bei ihm wurde eingebrochen. Ich gebe dir mal die Telefonnummer und ich verbinde. Weil dann ist der für uns der Einsatz erledigt. Oder du wählst die 112, landest aber bei der Polizei und du möchtest die Feuerwehr sprechen. Dementsprechend kann die Polizei dich auch zu uns durchstellen.
Das ist ja auch wichtig, weil gerade in Notsituationen hat man vielleicht gar nicht immer einen kühlen Kopf und kann dann mal eben unterscheiden, 110, 112, es muss schnell gehen.
Genau, der jeweilige Handyanbieter hat priorisierte Schaltung. Es kann mal sein, dass man in der 110 landet oder eben halt in der 112, je nachdem, wo der Mast einen verortet oder wie verortet.
Da macht der Funkturm das sozusagen selber, ne?
Ja, genau.
Und was sind so die größten Fehler, die man als Anrufer macht? Also du kennst ja wahrscheinlich viele, viele Geschichten, hast jeden Tag Dutzende Anrufe. Und was sind die No-Gos, wenn ich den Notruf wähle?
Also die Leute, die haben ein Anspruchsdenken, die denken auch immer, der Rettungsdienst ist ein Taxi. Also wir fragen ja auch schon, also die rufen halt immer bei uns an und wir filtern das ja oder wir reflektieren das Ganze und die möchten aber eigentlich nur den Hausarzt haben oder die denken, wenn sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus kommen, werden sie priorisiert behandelt. Dem ist nicht so. Also wir lehnen natürlich auch Hilfeersuchen ab oder vermitteln die an den kassenärztlichen Notdienst. Also wir sagen, bleiben Sie in der Leitung, ich stelle Sie durch zum kassenärztlichen Notdienst. Das ist jetzt nichts für den Rettungsdienst.
Das heißt, es rufen Leute bei euch an, das ist gar kein Notfall, die blockieren dann aber ja in dem Fall die Leitung.
Also man hat, ich sag mal so, seine Dauerkunden, die halt ständig anrufen.
Nein, das gibt's ja nicht.
Die haben aber psychische Probleme. Ja. Aber dann gibt es halt auch welche, das sind Dauerkunden, weil sie wirklich ständig einen medizinischen Notfall haben. Mhm. Und dementsprechend müssen wir aber auch handeln. Also wir müssen dort Hilfe hinschicken. Mhm. Und das tun wir auch.
Und wenn Hilfe wirklich gefordert ist, da ist wirklich ein Notfall, gibt es da auch in der Stresssituation Sachen, wo du aus deiner Sicht sagen darfst, Leute, macht das nie oder Leute, denkt immer unbedingt an Folgendes. Gibt es einen guten Tipp?
Ich erwähnte ja, wir haben eine sogenannte strukturierte Notrufabfrage und dort bekommen wir auch Hilfestellung. Das ist ein PC-Programm, was wir dann auch mit abarbeiten, was für uns als Disponenten eine Unterstützung ist, weil es gibt Situationen, die haben wir nicht jeden Tag. Und dann rufen wir uns den Fragebogen auf, zum Beispiel Geburt. Da sind Fragen dann drin, die würde ich sonst so am Telefon nicht stellen. Und das wird halt auch alles dokumentiert. Und dementsprechend können wir den Leuten das auch mit auf dem Anrufer auch mitgeben. Ne, geben Sie zum Beispiel nichts mehr zu essen und zu trinken. Bitte bleiben Sie sitzen oder Oberkörper hoch, dass das Herz entlastet ist und sowas halt alles.
Das heißt, ihr betreut auch schon weiter, bevor der Rettungsdienst sozusagen bei demjenigen angekommen ist, könnt ihr ein Stück weit noch dabei bleiben.
Genau, oder es gibt auch Situationen, da bleiben wir auch so lange in der Leitung, bis die Kollegen vom Rettungsdienst in der Leitung sind. Mhm. Also oder bis ich die höre. Mhm. Gerade auch bei einer Herz-Lungen-Wiederbelebung, eine sogenannte Telefonreanimation, bleiben wir so lange in der Leitung, unterstützen den Anrufer, bis ich die Kollegen vom Rettungsdienst höre.
Aber wie hörst du die? Achso, die hörst du dann, bis die dann vor Ort sind, in der Wohnung.
In der Wohnung.
Dann hörst du das Klingeln.
Also wir hören, wir sagen dann zum Beispiel dem Anrufer, können Sie Ihr Telefon auf laut stellen? Und dass er das daneben liegt. Und dann hören wir, wenn die Kollegen vom Rettungsdienst da sind und dann sagen, jo, alles klar, ich beende jetzt das Gespräch.
Krass, ja. Dann könnt ihr auf jeden Fall sicher sein.
Ja.
Mega.
Und hörst du auch, wenn weitere Kunden, hätte ich mal gesagt, Hilfesuchende, wenn die anklopfen? Also du kannst ja nicht stundenlang telefonieren.
Genau, wir sehen, also wir sind immer zu zweit bei uns in der Rettungsleitstelle und wir sind ein Leitstellenverbund. Das bedeutet, wir arbeiten mit dem Landkreis Heidekreis und dem Landkreis Harburg und der Landkreis Rothenburg arbeitet in einer virtuellen Leitstelle zusammen. Wir sind eine Großleitstelle, aber an drei unterschiedlichen Standorten. Und wenn unsere beiden Leitungen überlastet sind, dann gehen die Kollegen entweder in Winsen oder in Soltau an unsere Leitung und die können genauso disponieren wie wir auch. Also der Anrufer merkt nicht mal, ob er jetzt in Soltau oder in Rothenburg ist.
Super, also man landet nie in der Warteschlange.
Genau.
Tja, Torben, dann sagen wir ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst.
Vielen lieben Dank, Torben.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Viel gelernt heute.
Auf jeden Fall.
Und wir gucken schon mal auf die nächste Folge.
Da wird es wieder ein bisschen leichter, aber genauso interessant. Denn wir haben mal wieder eine Feuerwehrfrau zu Gast. Sie erzählt von ihrem allerersten Einsatz und der war eine richtige Materialschlacht. Es geht aber auch um ihre bisher ziemlich steile Feuerwehrkarriere. In 2 Wochen in der ARD Audiothek.
Und da findet ihr auch den Podcast Rasenball, Red Bull und der moderne Fußball. Der Podcast erzählt in 5 Folgen von der Erfindung und dem Aufstieg des jüngsten Clubs der Fußball-Bundesliga von RB Leipzig. Es geht um die holprigen Anfänge, als Profis und Amateure sich plötzlich eine Kabine teilen mussten, bis hin zum zweifachen DFB-Pokalsieg. Es geht um Fankultur in Deutschland, um die jahrelange Verbundenheit zu einem Verein und um die Abneigung, die einer Mannschaft wie RB Leipzig von Beginn an entgegenschlägt. Natürlich auch in der ARD Audiothek.
Ja, da ist jede Menge zu finden und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
Bis denne!